Ja, ich freue mich, dass ich heute Morgen bei euch sein darf. Irgendwie lief heute Morgen bei uns zu Hause alles anders. Eigentlich wollten meine Frau Anne-Karin und der Levi auch mit dabei sein. Jetzt bin ich nur mit dem Noah unterwegs. Aber es ist auch ein bisschen Qualitätszeit mit meinem ältesten Sohn. Das ist auch schön. Die Werbung ist schon da. Eigentlich sollte die jetzt erst kommen. Ich möchte euch herzlich einladen zum Zeltmissionstag. Am 21. April diesen Jahres, das ist dieses Jahr ein Sonntag, wir werden starten mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr. Nachmittags um 15.30 Uhr wird der Aussendungsgottesdienst sein. Das Ganze findet in Rehe in der EFG statt. Die haben eine Zeltevangelisation in der Woche davor und wir nutzen dann das Zelt und das Gemeindehaus dort, um den Zeltmissionstag zu begehen und zu feiern. Und wir haben jetzt schon seit 2 Jahren das neue Format und es ist wirklich familientauglich. Also seid herzlich eingeladen. Wir freuen euch uns, wenn ihr dabei seid. Dann wissen einige von euch, dass ich mit dem Leuchtturmprojekt auch unterwegs bin. Wir haben die letzten 3 Jahre sogar einen Adventskalender aufgelegt. Wir hatten jetzt den Gedanken, es wäre gut, zu Ostern auch was zu machen. Wir sind gerade im Gespräch mit unserem Grafiker. Er wird uns einige Grafiken erstellen für das Bild ist weg, ne? Muss ich mal gucken hier. Ich hatte euch einen QR-Code dabei mitgebracht, aber egal. Ich erzähle es euch. Wir haben eine WhatsApp-App-Community gegründet im letzten Herbst und haben darüber unsere Grafiken verteilt an viele Geschwister. Es waren über 400, die Grafiken für das Weihnachtswunder geteilt haben, das Evangelium somit mit unters Volk gebracht haben. Und wir haben das im kleinen Format zu Ostern jetzt auch irgendwie auf dem Schirm. Ihr könnt mich gerne anschreiben oder auch ansprechen hinterher, wenn ihr noch mehr Informationen dazu haben wollt. Dann habe ich einen kleinen Stand mitgebracht auf dem Stehtisch da draußen. Da liegen 3 Motivationskarten. Wir haben die einfach mal gedruckt und haben gesagt, wenn wir unterwegs sind als Team, dann wollen wir ein bisschen was mit dabei haben, die euch motivieren sollen, irgendwie nah dran zu bleiben. Also es sind 3 Karten, die aus meiner Sicht schön gestaltet sind. Das Bild funktioniert leider gerade nicht, aber nehmt euch einfach eine mit. Ich habe jetzt auch gar keine hier eingesteckt. Aber guckt sie euch an und sie machen einfach Mut, das Licht weiter in die Welt hinauszustrahlen. Und es ist manchmal gut, wenn man selber irgendwie so eine nette Karte hat, die man sich auf den Schreibtisch legt oder an die Pinnwand oder an den Kühlschrank pinnt und sagt, das erinnert mich daran, dass ich mit Jesus unterwegs sein will und die gute Botschaft weitergeben möchte. So viel zum Einstieg. Ich habe vergessen zu grüßen, meine Heimatgemeinde in Krefeld, die Gemeinde im Haus am See lässt herzlich grüßen und wir wollen jetzt einsteigen in das Thema von heute und ich möchte beginnen mit einer Frage und die Frage ist eine persönliche Frage an jeden Einzelnen hier und sie lautet, was willst du eigentlich heute Morgen hier? Also ich brauche jetzt keine Präsentation mehr, von daher ist das alles gut. Ja? Was willst du heute Morgen hier? Eine Frage, die vielleicht für uns ganz selbstverständlich klingt und wo wir denken, naja, ist ja eigentlich klar. Aber auf der anderen Seite ist sie vielleicht doch gar nicht so klar. Manchmal überrumpeln uns in unserem Leben Fragen und wir müssen nochmal drüber nachdenken. Und vielleicht geht dir das heute Morgen auch so. Was willst du eigentlich heute Morgen hier? Diese Frage hat im weitesten Sinne auch was mit dem Bibeltext zu tun, den wir nachher lesen möchten, weil da auch so eine überraschende Frage kommt an einen Menschen und es dann spannend ist zu gucken, wie reagiert er darauf, wie antwortet er darauf. Wir wollen in einen Bibeltext einsteigen, der im Johannesevangelium steht und das Johannesevangelium fasziniert mich sehr und es gibt einen Vers, der mich total ermutigt und der mir Mut macht und ich glaube, ich habe ihn hier auch schon mal erwähnt und vorgelesen. Er steht in Johannes 20, Vers 31 und ich will ihn einfach mal lesen. Da heißt es, diese Zeichen aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes 20, Vers 31 ist das. Und das ist irgendwie so mein Wunsch auch für heute Morgen, dass wir neu erkennen, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, der Gesalbte, der Auserwählte. Und Johannes bezieht sich hier auf die Zeichen, die geschildert werden im Johannesevangelium. Und die Theologen streiten sich darüber, ob es 7 sind oder 8. Aber wir sind heute beim 3. und das ist nicht das Kritische, das ich mit euch ansehen möchte. Und da geht es um die Heilung eines Kranken am Teich Bethesda. Und in dieser Begebenheit wird die große Barmherzigkeit des Herrn Jesus irgendwie deutlich, mit der er Menschen begegnet. Und diese Begebenheit ist hier von Johannes aufgeschrieben und wir können davon ausgehen, dass sie wirklich dazu dienen wird, unseren Glauben zu stärken, unseren Glauben an den Herrn Jesus, an den Sohn Gottes. Vielleicht bist du heute Morgen hier und weißt gar nicht genau, was du von diesem Jesus hier eigentlich halten sollst. Und dann wünsche ich dir von Herzen, dass diese Verheißung irgendwie wahr wird, auch in deinem Leben, dass du erkennst, dass Jesus derjenige ist, der ewiges Leben gibt und dass du dieses Leben bekommen kannst in seinem Namen. Es wird also in dieser Begebenheit um Barmherzigkeit gehen und ich habe den Eindruck, dass Barmherzigkeit gerade in unserer Zeit irgendwie große Mangelware ist. Dem Teufel gelingt es auf vielfältige Art und Weise, uns Menschen irgendwie auseinander zu dividieren. Und das gelingt nicht nur in der Gesellschaft, das gelingt leider auch oft in Gemeinden. Und ich entdecke das leider oft auch in mir, dass da oft Unbarmherzigkeit ist in meinem Herzen, im Umgang mit anderen Menschen, manchmal auch mit meinen Nächsten, mit meinen Kindern, mit meiner Frau, aber manchmal auch mit Geschwistern in der Gemeinde. Und ich bin dankbar dafür, dass Gott mir eine Frau an die Seite gestellt hat, die manchmal mich darauf aufmerksam macht und sagt, hey, sei nicht so hart. Sei nicht so unbarmherzig. Und ich wünsche mir, dass wir aus dieser Geschichte lernen für uns und etwas mitnehmen. Und wir wollen sie jetzt lesen aus Johannes 5, sind die ersten 16 Verse. Johannes 5, Vers 1. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen daliegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit mit ihm steht, spricht er zu ihm, »Willst du gesund werden?« Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich wirft, während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. Es sagten nun die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund machte, der sagte zu mir, nimm dein Bett auf und geh umher. Sie fragten ihn, wer ist der Mensch, der zu dir sagte, nimm dein Bett auf und geh umher? Der Geheilte aber wusste nicht, wer es war, denn Jesus hatte sich entfernt, weil eine Volksmenge an dem Ort war. Danach findet Jesus ihn im Tempel und er spricht zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahre. Der Mensch ging hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Wir wollen einmal in die Geschichte hineinsehen und ein bisschen auf die Umstände uns konzentrieren und auf den Zustand des Mannes, um den es hier geht. Ein Fest der Juden wird gefeiert und hier wird gar nicht näher erklärt, welches Fest es war. Jesus geht, wie viele andere Juden auch, zu diesem Fest in die Hauptstadt Jerusalem. Und Jesus wurde als Jude geboren und so folgte er damit dem Gesetz und ging im Gehorsam seinem Gott und Vater gegenüber zu diesem Fest. Wenn wir die Geschichte so gelesen haben, bekommen wir irgendwie den Eindruck, dass dass nichts bedeutungslos ist und nichts dem Zufall überlassen ist in dieser Geschichte. Jesus geht durch das Schaftor in die Stadt Jerusalem hinein. Dieses Tor lag im Norden der Stadt und es führte zum Tempel. Und hier wurden die Schafe hineingebracht, die zum Opfer bestimmt waren. Und vielleicht ist es ein Hinweis an dieser Stelle, der eine geistliche Bedeutung auch hat. Johannes ist auch derjenige, der schon im ersten Kapitel auf den Herrn Jesus hinweist und sagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und wir können hier also sagen und sehen, dass hier das wahre, einzigartige, vollkommene Opferlamm durch das Schaftor in die Stadt kommt. Er kommt, um Rettung zu bringen, Erlösung zu bringen, die einzig wahre Erlösung in sich selbst und mit sich selbst. Und dann kommt der Jesus in diese Säulenhalle mit dem Teich Bethesda, der im Norden des Tempels lag. Und lange Zeit hat man nach dieser Teichanlage archäologisch gesucht. Und schließlich, 1931, wurde der Nordteich entdeckt und anschließend dann auch der Südteich. Und laut der archäologischen Ausgrabung war der Nordteich ca. 50 mal 60 Meter groß, also schon ganz schön groß, ja. Und die Gesamtanlage umfasste ungefähr 5000 Quadratmeter. Das entspricht ungefähr der Größe eines Fußballfeldes. Und das war für die damalige Zeit schon ein erstaunliches Bauwerk. Also es war ein Riesenkomplex. Einige Ausleger übersetzen Bethesda mit Haus der Barmherzigkeit oder Haus der Gnade. Und dieses Haus der Barmherzigkeit oder der Gnade oder diese Säulenhallen waren gefüllt mit mancherlei kranker Menschen. Und sie wurden ja auch aufgezählt im Text. Es waren blinde, lahme und ausgemergelte Menschen. Das muss ein Anblick des Elends und des Leids gewesen sein in diesem Haus der Gnade. Doch dieses Elend und dieses Leid, das wurde immer wieder durchdrungen von einer ganz leisen Hoffnung der Einzelnen, die dort waren. Und sie hatten wahrscheinlich den Gedanken, vielleicht bin ich beim nächsten Mal der Nächste. Und wir haben gelesen, dass dieser Teich eine große Anziehungskraft auf kranke Menschen hatte, die sich dort aufhielten. Von Zeit zu Zeit kam eine Bewegung ins Wasser. Und wer dann der Erste war, der es in den Teich schaffte, wurde geheilt. Ich weiß nicht, habt ihr so einen Ausschnitt? Ist das euer Taufbecken? Ja. Genau, wenn wir uns das mal vorstellen, ne? Ich meine, das ist kein Vergleich zu einem Fußballfeld hier, ne? Aber trotzdem kann man sich das vorstellen. Ihr wisst, wie es aussieht, wenn es offen ist und mit Wasser gefüllt ist, ja? Und diese Vorstellung, dass wir keine Stühle haben, wir sind krank mit mancherlei Krankheiten, liegen hier drin und warten gespannt, dass das Wasser in diesem Becken sich bewegt, ja? Das macht es für uns vielleicht etwas greifbarer, ne? Diese Vorstellung, unter welcher Spannung und Anspannung die Menschen dort zusammen waren und warteten auf den einen Augenblick in ihrem Leben. Der Abschnitt von Vers 3b bis 4, der auch von einem Engel spricht, der das Wasser berührt, der wird in manchen Übersetzungen gar nicht mit abgedruckt oder ist in Klammern gesetzt oder befindet sich nur in der Fußnote. Das liegt daran, dass er in den frühesten Handschriften bis ungefähr 400 nach Christus fehlt. Und er wurde wahrscheinlich später als Erklärung eingefügt, um die Bewegung des Wassers plausibel zu machen. Die Bibel bestätigt, dass an keiner anderen Stelle, dass ein Engel des Herrn zu einer bestimmten Zeit in den Teich kam, um das Wasser zu berühren. Aber wie dem auch sei, wir wissen, dass der Kranke das später erwähnt, dass er nach der Bewegung aufgrund seiner körperlichen Einschränkungen keine Chance hatte, als Erster im Wasser zu sein. Was für eine Vorstellung, ein Teich umgeben mit 5 Säulenhallen, gefüllt mit kranken Menschen. Ein Bauwerk von der Dimension eines Fußballfeldes. Das Wasser kommt in Bewegung. Ein Aufschrei. Es ist soweit. Und alle geraten in Stress und Hektik und versuchen aufzustehen, wie auch immer es ihnen möglich ist. Dann kommt ein Jubelschrei. Ich bin geheilt. Ich hab's geschafft. Einer, der sich freut, doch viele enttäuschte Gesichter. Es ist wieder mal zu spät. Aber die Hoffnung bleibt. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. So war das vielleicht damals in Jerusalem in den Säulenhallen am Teich Bethesda. Nun lag dort ein Mann, der 38 Jahre gelähmt war und der sich immer noch an diesen einen Strohhalm klammerte. Und genau diesen Mann trägt Jesus auf dem Herzen. Ein Mann, der länger gelähmt war, als der Jesus hier auf der Erde war, also als seine Lebenszeit auf dieser Erde. Der Jesus war ungefähr 38 Jahre war der Mann gelähmt. Und genau diesem Mann will er an genau diesem Tag begegnen. In Vers 6 haben wir gelesen, als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm steht. Also der Jesus hatte die Umstände des Mannes längst erkannt. Er kannte ihn durch und durch und er wusste um ihn. Und dann trifft diesen Mann die überraschende Frage des Herrn Jesus: Willst du gesund werden? Hätten wir das auch so gefragt? Ich glaube irgendwie, wenn ich anstelle des Herrn Jesus gewesen wäre und gewusst hätte, mir wäre die Macht gewesen auf der Erde, Menschen zu heilen, ich wäre in die Säulenhallen hineingegangen und hätte gesagt, seid alle miteinander gesund. Aber er tut das nicht. Unser Herr ist anders. Er hat den Einzelnen im Blick. Und er begegnet dem Einzelnen damals in der Zeit hier auf dieser Erde als der Leibhaftige. Und auch heute begegnet er noch uns durch sein Wort. Er möchte dir und mir begegnen durch sein Wort, ganz persönlich, auch heute Morgen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Eingangsfrage. Was willst du eigentlich heute Morgen hier? Und diese Frage ähnelt vielleicht ein wenig dieser Frage des Herrn Jesus, willst du gesund werden? Wir wollen uns heute mit dieser Frage beschäftigen und auch mit der Frage, die eigentlich hinter dieser Frage steckt. Und ich hoffe, wir werden begreifen, dass diese Frage uns alle etwas angeht, dich und mich, egal ob wir körperlich gesund sind oder auch nicht. Jesus fragt den Gelähmten, willst du gesund werden? Und jeder von uns würde vermuten, dass der Mann sagt, natürlich will ich gesund werden. Wozu liege ich all die Jahre schon hier und warte? Mein größtes Anliegen ist es, gesund zu werden. Aber was sehen wir bei dem Mann? Wir lesen, dass all das, was sich in diesen langen Jahren in ihm aufgestaut hat, auf einmal aus ihm herausbricht. Er sagt in Vers 7, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir herab. Und all die Hilflosigkeit und die Enttäuschung und die Einsamkeit und der Frust und die Bitterkeit der vergangenen Jahre, all das brechen plötzlich in diesem Satz, in dieser Antwort aus ihm heraus. Nicht mehr der Wunsch nach Heilung steht für ihn im Mittelpunkt, sondern seine Enttäuschung und seine Bitterkeit. Er hatte im Lauf der Zeit allen Respekt und alle Liebe für seine Mitmenschen verloren. Alles drehte sich nur noch um ihn selbst, um sein Problem. Und wir merken daran, dass er eigentlich nicht nur körperlich gelähmt war, sondern dass er irgendwie auch im Denken gelähmt war. Er war gar nicht mehr frei in seinem Denken. Es drehte sich alles nur noch um ihn selbst. Und vielleicht kennst du das auch, vielleicht quält dich seit langem irgendwie ein richtig fettes Problem in deinem Leben und dass sich alles dreht in deinem Leben. Vielleicht läuft es gerade nicht so gut in deiner Ehe oder es ist schwierig in der Kindererziehung und du hast den Eindruck, die Kinder tanzen dir auf der Nase herum und du packst es einfach nicht. Vielleicht bist du auch Single und sehnst dich nach Partnerschaft seit Jahren. Und irgendwie dreht sich dein Denken nur darum und du kannst dich auf gar nichts anderes mehr konzentrieren. Vielleicht bist du frustriert, weil es an deiner Arbeitsstelle oder in deiner Familie oder auch in deiner Gemeinde oder in deinem Land nicht so läuft, wie du dir das vorstellst und wie du dir das wünschst und wie du es für richtig hältst. Vielleicht wirst du älter und die körperlichen Einschränkungen, die sich einstellen, sind für dich eine Qual. Und vielleicht bist du auch wirklich körperlich krank wie dieser Gelähmte und hast alles ausprobiert und nichts hilft dir wirklich. Du bist frustriert, fühlst dich hilflos, keiner kann dir wirklich helfen. Du fühlst dich irgendwie alleingelassen mit deinem Problem und keiner scheint dich zu verstehen. Den anderen geht's scheinbar gut. Andere werden geheilt, erleben das, dass sie irgendwie in die Freiheit geführt werden. Nur du erlebst das nicht. All das erzeugt in dir einen riesen Frust und manchmal bist du richtig wütend. Ich kenne irgendwie solche Phasen in meinem Leben und kann das gut nachvollziehen. Und wahrscheinlich kennt solche Phasen jeder und vielleicht steckst du gerade drin. Und hier wird irgendwie die Frage hinter der Frage sichtbar. Es geht nicht nur um das körperliche Leiden des Mannes, er hatte noch ein anderes Problem. Dieser Mann litt irgendwie an einer Seelenvergiftung. Und das deckt Jesus mit dieser Frage auf. Er deckt den Zustand dieses Mannes auf. Und Jesus lässt den Mann dann auch erst einmal in Ruhe und spricht dieses Problem gar nicht an. Das finden wir erst am Ende der Begebenheit. Aber wir dürfen miterleben, dass der Jesus den Menschen heilt. Das ist der nächste Schritt. Er sagt zu ihm dann nur einen Satz. Er sagt, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Und das übertraf wahrscheinlich alle Erwartungen des Mannes. Da kommt ein völlig fremder Typ an, das hinterher gelesen, dass er gar nicht wusste, wer das war. Und der fragt ihn, ob er gesund werden will. Und natürlich will er das, aber es hat ja all die Jahre nicht geklappt. Warum sollte das heute klappen? Wahrscheinlich hatte er so eine leise Hoffnung davon, dass wenn es gut läuft, Jesus bei ihm bleiben würde, bis sich das Wasser das nächste Mal bewegt und Jesus dann derjenige wäre, der ihn da reinwirft in diesen Teich. Aber Jesus übertrifft alle seine Erwartungen. Er spricht ein Wort und der Mann ist gesund. Der nimmt seine Matratze, die ihm all die Jahre gedient hat, und läuft davon. Was muss das gewesen sein? Ich finde es sehr erstaunlich, obwohl Jesus das Problem hinter dem Problem klar erkennt, spricht er irgendwie nur die körperliche Erkrankung an und nicht die geistliche, also diese Seelenvergiftung, die Jesus später auch als Sünde bezeichnet, als er ihn wieder trifft. Jesus ließ den Kranken sagen, was ihn stört, und wir erleben dann, er konfrontiert ihn nicht, er fordert ihn nicht heraus, er beschuldigt ihn nicht. Er sagt auch nicht, du musst erstmal deine Sünden bekennen. All das kommt nicht. Im Gegenteil, ohne etwas über die Sünde zu sagen, macht er ihm ein großes Geschenk. Er sagt einfach, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Und der Jesus lässt ihn gehen, ohne über die zweite Krankheit mit ihm zu reden, über seine Bitterkeit gegenüber Gott und Menschen. Ich hätte das sicherlich anders gemacht. Ich hätte das gar nicht ausgehalten, ihn mit dieser Last einfach ziehen zu lassen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr auch solche Situationen aus eurer Familie, in der Erziehung mit den Kindern. Wenn irgendwas richtig schräg läuft, hat man das Bedürfnis, es irgendwie direkt in Ordnung zu bringen. Und also mir geht es oft so, ich lasse dem Kind dann gar keine Zeit, irgendwie erstmal darüber selber klar zu werden, sondern habe das Bedürfnis, dass es direkt irgendwie wieder auf eine Ebene kommt. Der Jesus handelt hier irgendwie anders. Er gibt ihm Zeit, er lässt ihn erstmal gehen. Auch in seinem neuen Lebensgefühl. Die Heilung, die wir hier sehen, ist ein Zeichen, an dem wir Jesus als den Messias, den Retter erkennen können. Und dennoch bleibt die Frage offen, warum nicht alle geheilt werden und warum Jesus nur diesen einzelnen Menschen heilt. Aber diese Heilung bestätigt Jesus als Messias, den von den Juden herbeigesehnten und erwarteten Erlöser. Jesaja schrieb das Jahrhunderte vorher, in Kapitel 35 kann man das nachlesen, ab Vers 4. Siehe, da ist euer Gott, er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen. Wird die Zunge des Stummen. Und die Juden haben damals den Messias nicht erkannt. Sie hätten ihn erkennen können, aber sie haben das von sich geschoben. Wir wollen noch zu den Folgen der Heilung kommen. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett. Wahrscheinlich war es eher eine Matratze oder eine Matte, was auch immer es war. Nimm dein Bett auf und geh umher. Der Mann sollte seine Matratze aufheben und sie mitnehmen. Die Matratze, die ihm all die Jahre irgendwie gedient hatte, die ihn begleitet hatte, die irgendwie da war, die ihn getragen hatte, die wahrscheinlich manchmal ganz schön unbequem auch für ihn gewesen sein mochte, aber immer noch besser als gar nichts. Jetzt sollte er dieses alte Stück als Gepäck mitnehmen, es mitnehmen in sein neues Leben. Und das finde ich sehr erstaunlich. Wir lesen ja an anderen Stellen, dass Leute etwas hinter sich ließen, einen Mantel zum Beispiel oder so, ne? Die an das alte Leben erinnern. Dieser Mann soll die Matratze mitnehmen. Und ich habe mich gefragt, wie mag der Mann sich wohl gefühlt haben in dieser nächsten Nacht auf seiner Matratze? Wie mag er geschlafen haben? Mit der Matratze nahm er ein Stück aus seiner Vergangenheit mit in sein neues Leben. Und es war sicherlich auch nicht ganz nutzlos in seinem neuen Leben. Es hat ihn erinnert an alte Tage, erinnert an Hoffnungslosigkeit und es machte ihn vielleicht auch dankbar für das Neue, was er erleben durfte. Für das Neue, was geworden war durch das Wunder der Gnade des Herrn Jesus. Und auch für dich und für mich ist es gut, wenn wir manchmal an unseren alten Zustand ohne Gott erinnert werden, damit wir neu dankbar sind für die Gnade, die wir erleben durften in unserem Leben und die wir auch erleben dürfen. Paulus erinnert zum Beispiel die Epheser in Kapitel 2, Vers 1 auch an ihre Vergangenheit. Daran musste ich irgendwie so denken, ne? An altes sich zu erinnern. Er schreibt in Epheser 2, Vers 1, auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Also erinnert die Christen in Ephesus an ihren alten sündigen Zustand. Und verdeutlicht ihnen damit, welchen Wert das Leben in Christus für sie hat. Der Kontrast wird dadurch nochmal geschärft, durch die Erinnerung an das Alte und die Wertschätzung des Neuen. Und manchmal brauchen wir, dass wir erinnert werden, woher komme ich und wo darf ich jetzt sein? In unserer Geschichte haben wir gelesen, dass nicht jeder die Freude des Mannes über seine Heilung geteilt hat. Bei dem Herrn Jesus finden wir eine Haltung der Gnade, von verständnisvoller Gnade, ohne einen Vorwurf. Und im Gegensatz dazu erlebt der Mann bei den geistlichen Führern seines Volkes Desinteresse an seiner Person. Und sogar eine vorwurfsvolle Verurteilung. Sie achten auf die Einhaltung von Regeln. Das haben wir gerade gelesen. Ne? Die Schriftgelehrten hatten damals eine Liste von 39 Tätigkeiten, die am Sabbat verboten waren. Und dazu gehörte auch das Tragen von Lasten. Und anstatt sich über die wunderbare Heilung des Gelähmten zu freuen, verurteilen sie ihn, weil er seine Matratze trug und damit gegen das Gesetz verstieß. Die Juden fragen gar nicht nach dem Grund für sein Verhalten. Sie urteilen direkt und weisen ihn scharf zurück. Jesus hingegen, der die wirkliche Sündenlast des Mannes kennt, lässt die Sünde erst einmal unberührt. Der Mann braucht Zeit für diese große Veränderung in seinem Leben. Bei den Juden sehen wir, dass sie sich nicht in die Situation des Mannes hineinversetzen. Die Heilung löst überhaupt keine Freude aus bei ihnen. Und wir merken, dass sie in ihrem Denken total gefangen sind. Es war vielleicht gar nicht ihr Ziel, den Menschen zu schaden. Sie wollten ihm nur helfen, die Regeln einzuhalten. Aber leider haben ihre Regeln die Liebe zu Gott und zu den Menschen verdrängt in ihrem eigenen Leben. Eigentlich wollten sie Gott ehren, aber hier geschieht irgendwie das Gegenteil. Sie sind in die Falle ihres eigenen Denkens geraten. Für sie sind die Menschen da, um die Regeln zu halten und nicht die Regeln da, um den Menschen zu helfen. Und das, um das zu verdeutlichen, können wir das irgendwie mit unseren Regeln im Straßenverkehr vergleichen. Der Zweck der Verkehrsregeln ist, dass wir sicher nach Hause kommen. wenn ich nachher mit dem Noah ins Auto steige, dann halten wir uns hoffentlich an die Regeln, an die Verkehrsregeln. Ja, und sie helfen uns, sicher nach Hause zu kommen. Aber es gibt auch Ausnahmesituationen. Es gibt Ausnahmesituationen, in denen man sogar über eine rote Ampel fahren kann, sollte, muss, ja, je nachdem. Wenn man in den Rückspiegel schaut und sieht, da kommt einer mit, wer weiß nicht was, auf einen zu, ja, dann schützt man sein Leben damit, dass man vielleicht doch über die rote Ampel fährt. Oder es kommt ein Krankenwagen und es ist klar, wir müssen das Leben eines Menschen schützen und helfen, es zu retten. Also fahren wir über die rote Ampel, um Platz zu machen. Also es gibt schon Ausnahmen, ja. Diese Ausnahmeregelung gab es nicht für die jüdischen Führer. Sie fühlten sich selbst in ihrer Autorität total verletzt, als sie diesen Mann mit seiner Matratze sehen. Und sie sehen bei dem Geheilten nur, was in ihren eigenen Augen schlecht ist. Und im Glauben stehen wir, glaube ich, manchmal auch in dieser Gefahr, geboten, den ersten Platz in unserem Leben zu geben und die Liebe hinten anstehen zu lassen. Wir stehen manchmal in der Gefahr, die Lehre wichtiger zu erachten als den Menschen. Und ich will damit nicht sagen, dass die Lehre unwichtig ist. Im Gegenteil, sie ist überaus wichtig, die biblische Lehre, damit wir darin gefestigt werden, danach leben, damit unser Leben gelingen kann. Aber wir stehen manchmal auch in der Gefahr, mit der Bibel in der Hand lieblos und unbarmherzig zu sein. Und das muss ich in erster Linie gerade auch mir selbst sagen. Wir sehen hier, dass der Herr Jesus nicht so handelte. Jesus macht keinen Vorwurf, er verurteilt nicht. Bei ihm finden wir die alles bestimmende Gegenwart von Liebe, Dienst und Hilfsbereitschaft. Wir hingegen suchen irgendwie seit dem Sündenfall die Schuld immer automatisch beim anderen. Ja? Wir gucken immer auf den anderen. Als der Adam erwischt wurde, hat er auch gesagt, die Frau, die du mir gegeben hast. Also wir sehen, neigen dazu, auf den anderen zu sehen. Das Evangelium der Liebe aber widerspricht unserer alten Natur. Das Evangelium hat Liebe für den anderen, aufopfernde Liebe, die ohne Vorwurf und ohne Verurteilung ist. Das Evangelium hat das Anliegen, in Liebe den anderen zu ermahnen und ihn zurechtzubringen. Das ist, glaube ich, so wichtig, dass wir wieder anfangen, einander in Liebe zu gewinnen, da wo wir vielleicht etwas sehen, was uns nicht gefällt. Unsere Aufgabe ist es, das einzuüben und das zu praktizieren. Und das schaffen wir nur, wenn Gott uns hilft, unsere Vorurteile beiseite zu legen und stattdessen den anderen zu lieben. Wir lesen in der Geschichte aber auch, dass der Jesus den Mann nach der körperlichen Heilung nicht einfach laufen lassen hat. In Vers 14 heißt es, da findet Jesus ihn im Tempel. Und daraus können wir schließen, dass Jesus ihn gesucht hat. Er ist dem Mann nachgegangen, weil er noch nicht alles gesagt hatte, was gesagt werden musste. Und wir merken hier, wie wichtig es ist, dran zu bleiben. Ich neige oft dazu, Dinge, die mir auffallen, auf die lange Bank zu schieben. Und ich hoffe dann, dass Gras darüber wächst. Das funktioniert aber meistens nicht. Das Problem ist dabei, dass die Dinge mich irgendwann wieder einholen. Und dass es dann noch schwieriger ist, sie anzusprechen und vor allen Dingen noch schwieriger, sie in Liebe anzusprechen. Auf die richtige Art und Weise. Und Jesus ist hier für uns das beste Vorbild. Er geht dem Mann nach und er findet ihn und er redet mit ihm. Und er sagt, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahre. Und ich denke, der Jesus hat hier nicht die körperliche Krankheit gemeint und somit auch nicht damit gedroht, dass eine schlimmere Krankheit kommen würde, wenn der Mann weiter sündigen würde. Die Sünde war ja nicht die Krankheit, die Sünde war die Tatsache, dass er sich von Gott und dem Menschen abgewandt hatte, dass er bitter geworden ist. Die Sünde war seine Lieblosigkeit, seine mangelnde Liebe zu Menschen und zu Gott. Und dieser Zustand der Sünde bedurfte Heilung. Und wenn in deinem Leben diese Bitterkeit, diese Wut, diese mangelnde Liebe zu Gott und den Menschen vorhanden ist, dann ist das eine Sünde, die der Heilung bedarf. Wo finden wir das Heil? Wo finden wir Heilung für unsere Seelen, die vergiftet sind? einzig und allein am Kreuz von Golgatha. Dort finden wir Heilung. Dort hat Gottes einziger Sohn sich geopfert. Dort hat er unsere Sünden getragen. Jesaja hat auch das schon vorher gesagt. Und er schreibt in Kapitel 53, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das ist überwältigend, liebe Geschwister. Der Herr Jesus Christus hat unsere Leiden getragen, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wollen wir das noch einmal ganz neu für uns in Anspruch nehmen? Ich wünsche dir das, dass du diese Tatsache heute noch mal neu verstehst und sie neu ergreifst. Es ist deine Wahl, deine Leiden bei Jesus abzugeben. Er nimmt sie dir gerne, denn er ist bereits dafür gestorben. Wir haben da vorne am Ende der ersten Stunde nochmal drüber nachgedacht, ja, dass wir das Abendmahl feiern und dass uns ein Zeichen ist, das uns in die Vergangenheit führt, und wir sehen, dass der Jesus gestorben ist für unsere Schuld, ja. Dass das perfekte Opfer gebracht wurde, dass dem nichts mehr hinzuzufügen ist. Dass das Auswirkungen hat auf unsere Gegenwart, ja. Dass wir immer wieder Vergebung erfahren durch ihn und mit ihm leben dürfen. Und dass sich das auswirkt auf unsere Zukunft. Und uns eine herrliche Zukunft bereithält. Es ist deine Wahl, deine Leiden bei Jesus abzugeben. Und bei dieser zweiten Begegnung bietet Jesus eigentlich diesem Mann ein zweites Wunder an, die Heilung von seiner geistlichen Lähmung. Das erste Wunder konnte ohne eigene Anstrengung vollzogen werden. Das zweite aber bedarf der eigenen Wahl oder der eigenen Entscheidung. Ich muss das wollen. Um seine Bitterkeit zu überwinden und um andere nicht mehr zu verurteilen, braucht er den Glauben an Gott. Er braucht das Vertrauen in Gott und er braucht die Vergebung von Gott. Die Situation des Gelähmten war durch seine Erkrankung ganz schön vertrackt gewesen. Seine Sünde war es ja nicht, dass er enttäuscht war. Solche Gefühle sind menschliche Reaktionen der Seele auf Schmerz und Ohnmacht und Verletzung. Das war also ein Abwehrmechanismus. Er hat jahrelang gewartet und er war einfach enttäuscht, ja. Sünde wird es allerdings, wenn wir aufgrund der Gefühle falsche Entscheidungen treffen. Wie dieser Gelähmte. Und in diesem Antwortsatz, da schwingt so viel mit, finde ich, ja. Der Gelähmte, der Abneigung und Enttäuschung hegte und pflegte und diese vielleicht sogar zu Feindseligkeiten, zu Hass und zu Bitterkeit werden ließ. Die Trennung, die dadurch zwischen mir und Gott entsteht, genau das ist Sünde. Wenn ich aufgrund meiner Gefühle schlechte Entscheidungen fälle, dann trennt mich das von Gott. Und genau diese Trennung von Gott, das ist Sünde. Und wir kennen diese Entscheidung des Mannes nach der zweiten Begegnung mit Jesus nicht. Hat er das zweite Wunder für sich angenommen? Hat er sich entschlossen, Gott um Vergebung seiner Sünden zu bitten? Hat er den Menschen vergeben, die ihm unangenehm waren, über die er sich geärgert hat? Hat ihn seine neue körperliche Freiheit dazu geführt, sich auch für die geistliche Freiheit zu entscheiden? Er hatte jetzt eigentlich nichts mehr zu meckern, aber kann und will er diese eingeübte Gewohnheit des Murrens hinter sich lassen? Verändert er seine Sichtweise? Wir finden in diesem Text keine Antwort, ne? Denn man nimmt das hin, was Jesus sagt, und dann geht er zu den Führern des Volkes und erzählt ihnen, dass es Jesus war. Und wir können daraus nicht erkennen, in welcher Art und Weise er es getan hat. Aber die Frage bleibt irgendwie offen. Wird der Geheilte bereit sein, vielleicht auch sogar an den Ort seiner Leiden zurückzukehren, um anderen Menschen dort zu helfen? Wenn er irgendwie eine geistliche Veränderung erlebt hat, dann wird er das können. Zurückkehren erfordert Mut, wäre aber ein Beweis für das zweite Wunder. Er geht zu den Leuten, die früher zu ihm in Konkurrenz standen. Und er zeigt den Menschen, die seine Heilung ja miterlebt hatten, während sie im eigenen Leben zurückgeblieben sind, dass Gott ihn geheilt hat, dass Gott ein Wunder an ihm getan hat. Es war ihm nicht möglich, seine körperliche Heilung zu teilen mit diesen Menschen, aber er könnte seine geistliche Heilung teilen mit den Menschen oder sie ihnen mitteilen und ihnen sagen, was passiert ist in seinem Innern, dass Gott sein Leben aufgeräumt hat, nicht nur ihn körperlich geheilt hat, sondern ihn freigemacht hat von allem Frust, von aller Bitterkeit, von allem, was ihn von Menschen und von Gott getrennt hat. Jesus hatte die anderen nicht körperlich geheilt, aber es scheint die Möglichkeit des zweiten Wunders zu geben, das der Geheilte offensichtlich erlebt hatte. Das Wunder des Friedens mit Gott und Menschen, und dieses Wunder kann mit anderen geteilt werden. Und somit trägt der Geheilte eigentlich eine Verantwortung. Und wenn du Gottes Heilung in deinem Leben erlebt hast, dann stehst auch du irgendwie in dieser großen Verantwortung, dieses Ereignis zu teilen. Wir sind gerettet, um zu retten. Und wir sind geliebt, um zu lieben. Und unsere Rettung macht uns verantwortlich für unsere Umwelt. Jeder wiedergeborene Christ hat die Wahl. Bleiben wir bei unserem eigenen Vergnügen? Sind wir damit zufrieden, dass wir gerettet sind und sagen, ja, für die Ewigkeit bin ich gerettet. Ich weiß, dass ich nach meinem Tod, nach dem Leben auf der Erde im Himmel sein werde. Reicht uns das aus oder streben wir nach Beziehung und Gemeinschaft mit Gott und Menschen? Wir können, dürfen und sollen uns natürlich an unserer Errettung freuen. Also das ist das, worüber wir uns freuen sollen, immer. Ja? Als der Jesus die Jünger ausgesendet hatte und sie wiederkamen, da freuten sie sich darüber, dass sie in der Lage waren, Dämonen zu treiben und Menschen zu heilen. Und er sagt, freut euch darüber nicht, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Ja, das ist ein Grund zur Freude für uns. Aber wir sind nur den ersten Schritt gegangen, wenn wir dabei stehen bleiben. Und genau wie der Gelähmte brauchen auch wir dieses zweite Wunder, oder wir brauchen zwei Wunder. Wir brauchen das Wunder der Errettung oder das Wunder des eigenen Heils, und wir brauchen das Wunder der Liebe Gottes, die Gott uns schenkt, zu sich selbst und zu den Menschen. In 1. Johannes 4, Vers 19 heißt es, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und dieses Wunder brauchen wir ganz persönlich. Gottes Liebe, die durch uns hindurchfließt, zu Gott zurück und auch zu den Menschen in unserem Umfeld. Wenn wir das Evangelium nur auf unsere eigene Rettung beschränken, wenn wir mit unserer eigenen Heilung zufrieden sind, dann werden wir wieder in unsere alten Verhaltensweisen zurückfallen. Und Jesus warnt den geheilten Mann, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahre. Das ist eine ernste und ernstzunehmende Warnung, die auch uns heute gilt. Ein selbstzentrierter Glaube ist eigentlich ein unvollständiges Christenleben. Für den geheilten Mann gilt, wenn er seine Bitterkeit, sein Selbstmitleid und seine Unzufriedenheit weiter auslebt, dann hat er nicht begriffen, worum es eigentlich geht. Und ich hoffe, dass wir begreifen, worum es eigentlich geht. Wir sind gerettet, um uns an Gottes Rettungsplan zu beteiligen. Wir sind geliebt, um zu lieben. Und unsere Rettung macht uns verantwortlich für unser Umfeld. Wie gut, dass der geheilte Mann seine Matte mitgenommen hat, die ihn immer wieder erinnert, woher er eigentlich kommt, die ihm hilft, dankbar zu sein für seine Rettung. Das gilt auch für uns. Es ist nur Gnade, dass wir errettet sind. Diese Tatsache sollte uns helfen, uns auch für das zweite Wunder in unserem Leben zu entscheiden. Wir haben in dieser recht kurzen Geschichte heute einige Aspekte herausgearbeitet. Wir haben den Zustand des gelähmten Mannes gesehen mit seiner Hilflosigkeit, mit seinem Frust, mit seiner Bitterkeit. Wir haben über die erste Begegnung mit dem Herrn Jesus nachgedacht, wie er ihn gerettet hat und wie er ihn erst einmal hat laufen lassen, ohne das Kernproblem in seiner Seele zu thematisieren. Und im dritten Teil haben wir uns damit beschäftigt, wie der Jesus den Geheilten sucht, wie er ihn findet und wie er ihm das zweite Wunder anbietet. Dieses Angebot des zweiten Wunders gilt auch heute noch für dich und für mich. Und es bleibt die Frage, willst du gerettet werden. Von dem Gelähmten wissen wir nicht, wie seine Reaktion war. Das habe ich schon gesagt. Seine Reaktion auf diese letzte Begegnung mit Jesus. Hat er sein Leben verändert? Hat er diese innere Umkehr erlebt? War er dazu bereit, umzukehren, um ein Leben zu führen, das Gott ehrt und Gott verherrlicht? Gott freut sich, wenn du heute umkehrst und das Wunder der Vergebung neu annimmst. Nur dann kannst du ihm froh nachfolgen und ihn, deinen Retter, durch dein Leben ehren und verherrlichen. Das ist das, was Gott sich wünscht, was Jesus Christus sich wünscht von uns, von seinen Nachfolgern, dass wir ihn ehren, ihn verherrlichen durch unser Leben. Wir haben einen barmherzigen Gott, einen Vater im Himmel, der auf uns wartet, dass wir kommen und ein Ja finden zum zweiten Wunder, das er in unserem Leben tun möchte. Amen.